Hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk, dem Podcast der Jusos Rastatt Baden-Baden. Mein Name ist Nico, ich bin stellvertretender Kreisvorsitzender und ich begrüße ganz herzlich die Dana. Hi Dana.
Hallo, hallo, hallo. Ich bin wieder da. Ich bin Dana. Ich bin immer noch die Co-Kreisvorsitzende. Diesmal habe ich es richtig hinbekommen. Yay!
Applaus.
Ja, vielleicht noch kurz am Anfang. Du hast es gerade schon gesagt. Ich möchte mich für die letzte Folge ein bisschen entschuldigen. Ich war in der Folge krank. Und man hat es leider doch im Endeffekt sehr gehört an der Aufnahme. Aber jetzt geht es mir wieder besser. Und das hoffe ich, dass es diesmal ein bisschen angenehmer zum Hören wird, wenn ich nicht so ganz krank bin. Genau.
Falls wir natürlich kranke Zuhörerinnen und Zuhörer haben heute, dann gute Besserung von uns beiden an der Stelle.
Ja.
Weil ich hatte es nämlich tatsächlich auch erwischt, aber vor Dana. Und dann hat Dana es gehabt. Aber jetzt, wir sind beide wieder fit und starten jetzt
Aber
durch.
du hast mich nicht angesteckt,
Das ist
also
richtig, das ist richtig,
ja.
ja. Wir haben es unabhängig voneinander bekommen. Wie sagt man so schön auf dem
Ja,
Dorf?
es sind gerade im. Weiß ich nicht, wie man auf dem Dorf
Auf dem
sagt.
Dorf sagt man immer, es geht was rum.
Achso, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, es ist gerade im Moment sind sehr viele Leute krank. Auch tatsächlich Corona. Also ja, passt auf euch auf und wenn ihr krank seid, gute Besserung.
Genau. Und dann starten wir wieder mit unserer Frage. Was trinkst du?
Ja. Ich bin heute sehr basic unterwegs. Heute gibt es Freeway Fanta von Lidl. Und bei dir, Nico?
Bei mir ganz langweilig, aber passend zu einem dunklen Sonntagabend einen Tee, und zwar Ingwer-Orange.
Hm, auch nicht schlecht, ein Tee. Was Wärmendes.
Richtig.
Ja, Nico, was hat denn dich diese Woche so beschäftigt?
Voll nett, dass du mich fragst. Aber deswegen treffen wir uns auch, um darüber zu sprechen.
Ja.
Ja, also wahrscheinlich könnte es sein, dass der eine oder die andere jetzt sagt, puh, echt jetzt dieses Thema. Aber mich hat ziemlich die Demo von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer beschäftigt, muss ich sagen. Ich mache jetzt gerade Anführungszeichen, der Aufstand für Frieden.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die beiden, Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht, also wird man ja der ein oder andere jetzt ja vom Namen her auch kennen. Die haben ein zusammen Manifest veröffentlicht vor ein paar Wochen.
Das Manifest.
Das Manifest, das Friedensmanifest, sogenannte Friedensmanifest. Art Petition. Im Kern geht es eigentlich darum, dass die Bundesregierung aufgefordert wird, für Frieden zu sorgen, weil man halt sagt, Frieden ohne Waffen. Nur so kann man das erreichen und es müsste halt Verhandlungen geben. Und dabei wurde auch gleich im gleichen Atemzug angekündigt, also eine Demo zu machen, Aufstand für Frieden in Berlin am Brandenburger Tor. Und das ausgerechnet ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Krieges. Und ich habe das Manifest nicht gelesen. Mich hat es ziemlich persönlich abgeschreckt, muss ich sagen. Weil, also ich persönlich stelle mir halt immer die Frage. Also ich verstehe halt nicht, also ich verstehe schon, der Krieg ist scheiße. Also das sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja.
Und die Welt ohne Krieg wäre deutlich besser und ohne Waffen wäre deutlich besser. Aber wenn ein souveränes Land überfallen wird, ein souveränes demokratisches Land, und man verletzt da diese Souveränität, einfach nur, weil man imperialistische Gedanken hat, und sein eigenes Territorium gewaltvoll erweitern will, wie es jetzt gerade Russland tut, dann, ich meine, was sollen die Menschen aus dem Land tun, die überfallen werden? Ich meine, wenn das jetzt, ich überlege dann halt immer in so Situationen, wenn jetzt Deutschland überfallen werden würde und kann ein autokratischer Staat, sagen wir mal, ein autokratischer Staat würde Deutschland überfallen und wir oder ich persönlich, man wird versuchen, mir meine Freiheit wegzunehmen und meine Selbstbestimmtheit. Und dann wird man mir beim gleichen Atemzug sagen, ja, aber bitte wehr dich nicht, benutze keine Waffen, verhandle doch. Und das ist so, dieses Ding, was ich da im Kopf habe, wenn ich diese Berichte drüber lese, über diese Demo und darüber, was da gesagt wurde und wer vor allem das gesagt hat und auch was in dem Manifest drin steht. Also, das macht mir ziemlich zu schaffen, muss ich sagen.
Ja, also ich meine, wie du gesagt hast, ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Krieg ist irgendwie in jedem Fall schlimm. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass wir es geschafft haben durch die EU, dass lange Frieden in Europa war. Jetzt, also muss man natürlich auch den Bosnienkrieg mitsehen. Also es war jetzt nicht seit dem Zweiten Weltkrieg gar, also kompletter Frieden in Europa, aber schon eine relativ lange friedliche Zeit. Und das ist natürlich schon, deswegen ist dieser Angriffskrieg auf jeden Fall sehr schlimm. Ich finde, das ist auch immer so krass, dieser Gedanke, so, ne, irgendwie Russland greift die Ukraine an, weil sie das Gebiet wollen. Ich finde, das hört sich irgendwie so mittelalterlich an. Aber ja, sieht man ja irgendwie, dass es halt leider noch genug Leute gibt, die irgendwie sehr in der Vergangenheit leben. Ich würde mich selber auch eher als Pazifistin benennen. Also deswegen, also Waffen sind für mich auch so ganz weit weg irgendwie. Deswegen ist es, also mir zumindest auch, ne, es ist, als es im Bundestag zum Beispiel das Sondervermögen beschlossen wurde und eben die Waffenlieferung und so. Also ich bin froh, dass ich da nicht mitstimmen musste, weil ich weiß nicht, wie ich da im ersten Moment abgestimmt hätte. Also ich glaube, das ist auch für die Abgeordneten, die da wirklich, ne, man hat ja irgendwie seine Meinung und da irgendwie komplett anders abzustimmen. Ich glaube, sowas ist auch nie einfach, das abzuwägen so. Und gleichzeitig ist mir aber schon bewusst, dass man natürlich die Ukraine nicht allein lassen kann. In dieser Situation, also sich selber überlassen kann quasi. Und da bin ich schon froh, dass wir als Deutschland quasi gesagt haben, oder die Bundesregierung, okay, wir helfen da, wir schauen, was wir haben, beziehungsweise wir erlauben halt eben die Waffenlieferung von den deutschen Firmen. Weil ich glaube, dass man sieht ja, dass Diplomatie alleine nichts bringt. Und es ist ja auch nicht so, als würde nicht immer wieder verhandelt werden. Aber also so, was willst du halt verhandeln, wenn der eine alles will und der andere nichts abgeben will? So, also was ist da der Kompromiss irgendwie, ne? Das ist halt irgendwie sehr schwer. Und ich habe zum Beispiel auch ein Video gesehen von der Heute-Show, also wo dann auch teilweise Leute eben bei dieser Demo waren, die können das ja auch nicht beantworten, die haben ja auch keine Lösungsvorschläge außer Waffen weg, so. Was halt auch, finde ich, für mich irgendwie mal wieder zeigt, dass das einfach ein sehr beliebtes, populistisches Thema halt irgendwie gerade ist, aber die Leute selber ja nicht wirklich eine Lösung, eine realistische Lösung irgendwie präsentieren und da halt eben auch sehr viele Leute einfach mit auf den Zug springen, die halt irgendwie mehr so Verschwörungserzählungsmäßig unterwegs sind und da halt auch sehr viel, ne, irgendwie mit Anti-Amerikanismus zum Beispiel mitschwingt, aber nicht irgendwie, ja, ich sag mal, rationale Überlegungen.
Ja, also nicht, dass man mich auch falsch versteht. Also ich kann verstehen, dass in solchen Situationen, in solchen Krisen, ich meine, wir haben es während Corona gesehen, jetzt, du hast vorhin gesagt, es ist eigentlich falsch, wenn man sagt, es ist der erste Krieg wieder auf europäischem Boden, weil es gab davor kriegerische Auseinandersetzungen schon. Auch in Bezug auf die Ukraine kann man nicht sagen, das ist jetzt das
Ja,
erste Mal wieder
ja.
Krieg, sondern es ist ja schon seit 2014 mit dem Überfall auf die Krim. Und der
Ja.
Annexion, das ja immer noch völkerrechtswidrig ist.
Ja.
Also ich kann es verstehen, dass man in solchen Situationen, wenn man in Frieden und Freiheit aufwächst, als Demo-Teilnehmende da Angst verspürt und ein Ventil braucht, um dieser Angst irgendwie freien Lauf zu lassen oder sich an eine Hoffnung zu klammern, dass es doch auch ohne Eskalation, also ohne Waffen, ohne Töten gehen muss, gehen soll, gehen kann. Aber wie du sagst, ist, ich hab das Video, was du gesagt hast, auch gesehen und tatsächlich haben sie ja keine Lösungen. Also
Ja.
ich finde es auch ein bisschen, ich weiß nicht, aber diese Forderung, liebe Bundesregierung, also die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland, bitte sorge dafür, dass es Verhandlungen gibt. Ich meine, das ist wie bei einem Streit. Es gibt zwei Parteien so. Und ich finde, der Streitschlichter in so einem Fall, der Mittelsmann, der in Anführungszeichen neutralere, der nicht direkt an dem Konflikt beteiligt ist, wie soll der den zwei Parteien befehlen oder die antreiben zu sagen, jetzt verhandelt doch bitte? Ich meine, das muss doch aus der Überzeugung von den Parteien kommen. Also, das finde ich in der Sache so schlimm. Ich kann doch der Ukraine nicht sagen, jetzt verhandelt doch bitte. Ich meine, denen ihr Land wird gerade, und ich meine, das wird ja auch gesagt in Russland, das Ziel des Krieges ist nicht nur das Territorium zu erweitern, sondern der Staat Ukraine soll aufhören zu existieren.
Na.
Und unter so, also da geht es um die völlige Vernichtung eines Staates. Und
Na.
wir haben die Arroganz zu sagen, schön behütet in unseren warmen Häusern, mit Essen, Trinken, ohne Fliegeralarm, bitte verhandelt doch. Also ich glaube, dass die Leute, die da kämpfen, da will keiner kämpfen. Also
Na.
ich meine, das sieht man ja schon in der Sprache, wenn man Ukrainisch anguckt und Russisch. Das ist Sprache, also die sind ja so nah beieinander und man spricht ja auch eher von Brüdervölkern. Die sind ja auch Nachbarn eigentlich, sind ja Nachbarländer. Wäre wie, wenn wir jetzt mit Frankreich eine kriegerische Auseinandersetzung hätten. Wir sind ja auch direkte Nachbarn.
Ja.
Aber ich finde es eben ein bisschen, also ziemlich arrogant zu sagen, ja, jetzt verhandelt doch bitte. Oder vor allem,
Ja.
Bundesregierung mischt dich ein und Befehle der Ukraine, sie sollen doch bitte verhandeln. Vor allem, wie du sagst, es gibt ja auch Diplomatie.
Ja.
Ich meine, diese Weizenabkommen, Verhandlungen über Gefangenenaustausch, das sind ja Vorstufen oder kleinere Stufen, kleinere Bausteine an
Ja.
Diplomatie. Aber
Ja.
im Anbetracht auf Kriegsverbrechen, die stattgefunden haben, ich finde es echt schwierig.
Ja, ich muss jetzt gerade dran denken, ich habe gestern den Film Jojo Rabbit angeschaut. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist so ein
Ja, kenne ich.
Film, der sich auch so satirisch über die NS-Zeit lustig macht, wo es dann eh so skurril wird, dass die halt quasi so 10-Jährige in den Krieg schicken für das Deutsche Reich. Und so ist es irgendwie, also so ist es ja leider tatsächlich, ne, dass da halt irgendwie so ein Typ da oben in Moskau in seinem Elfenbeinturm sitzt und da halt irgendwelche Machtfantasien hat, und alle anderen halt vorschickt, um seine Träume zu erfüllen. So, das ist schon ziemlich absurd. Und also was ich auch krass finde, ist ja wirklich, dass er selbst so engste Vertraute irgendwie nicht gedacht hätten, dass er das wirklich durchzieht. Und teilweise wurde der ja auch mit falschen Informationen gefüttert, weil die irgendwie so Angst vor dem hatten und so. Also das ist ziemlich absurd, was man da alles gerade am Anfang mitbekommen hat, was da so, also ich weiß nicht, was da alles tatsächlich auch war und was eher so Gossip war, aber also ich finde es so schwer fassbar einfach. Eben einerseits diesen Kontrast und andererseits eine Kommilitonin von meiner Uni hat irgendwie auch, ich weiß nicht genau, wie das zustande kam, aber die hat relativ schnell nach Kriegsausbruch sind die an die Grenze gefahren, haben Ukrainer dort abgeholt und quasi nach Deutschland gebracht und sind dann irgendwann dazu übergegangen, in die Ukraine selber zu fahren, dort Hilfsgüter hinzubringen. Und also sie berichtet dann immer wieder eben von ihren Fahrten und das ist schon krass, das irgendwie so, ne, so auf Instagram zu sehen. Also so weiß nicht, früher haben die Leute irgendwie das in der Zeitung gesehen, was passiert, aber selbst da hat man ja nicht dieses Leid so nah quasi gesehen. Und das macht einen schon krass betroffen, wenn du halt dann siehst, dass es da wirklich Leute gibt, die da im Endeffekt direkt an der Angriffslinie irgendwie noch wohnen, weil sie halt nicht aus ihren Häusern, also aus ihrem Zuhause möchten, so,
Ja.
was ja irgendwie auch nachvollziehbar ist, so, ne? Das ist ja so das ganze Hab und Gut, was die da haben. Oder bei manchen ist dann vielleicht, keine Ahnung, die Oma oder der Opa noch da, der ist halt nicht so mobil und deswegen bleiben sie halt da. Und das ist schon krass, so dieser Kontrast einfach. Vielleicht können wir ja auch wieder ihren Account in den Notizen verlinken, falls sich das Leute anschauen möchten. Ja.
Ja, aber du hast es gesagt, also der Film Jojo Rabbit, also ich kenne den, ich habe ihn auch gesehen, aber es ist eigentlich, also das hat mich auch ziemlich beschäftigt, muss ich sagen, also nicht der Film, sondern ich habe versucht, historisch, also mich damit auch mit der Historie ein bisschen beschäftigt, als ich jetzt da die Woche drüber nachdenke, gedacht habe. Ich meine, jetzt in Bezug, wenn wir jetzt den Beispiel Zweiten Weltkrieg nehmen. Da haben die Alliierten, da waren die zwar, also da waren klar, ging es nicht nur um Waffenlieferungen und dass die deutsche Bevölkerung selber gegen Hitler gekämpft hat und das Naziregime, das war nochmal eine Stufe höher. Da haben die Alliierten Deutschland befreit. Aber jetzt stell dir vor, man hätte in dieser Phase der Geschichte gesagt, ja, kämpft nicht weiter, sondern bitte verhandelt doch mit Hitler. Vielleicht kriegt man das ja auch ohne Waffen hin, diesen schrecklichen Krieg und die Gewaltherrschaft der Nazis zu beenden. Also in der Situation, das hätte ja niemals funktioniert. Also mit Hitler, sage ich jetzt, ich bin jetzt kein Studierhistoriker, aber mit Hitler hätte man nicht verhandeln können. Mit einem Despoten kann man meiner Meinung nach nicht verhandeln. Und ich sage jetzt nicht, dass Putin Hitler ist, aber Putin, so wie du sagst, der sitzt in seinem Elfenbeinturm, der hat das Ziel ausgerufen, der träumt davon, Zar zu sein, von dem großen russischen Imperium. Und der will das Maximale und
Ja,
der will
also
nicht
da ist ja
verhandeln.
auch, da, bei ihm ist ja auch klar, ne, wenn er irgendwie die Ukraine hat, dann ist das ja nicht. Da hört er ja nicht auf. Also dann geht es ja erst los, so.
Eben.
Wenn er die Ukraine hätte, dann kommt halt irgendwie Moldawien und naja, gut, ich meine, Belarus hat er ja irgendwie fast schon. Aber ne,
Ja.
gibt da ja kein Limit für den irgendwie.
Nee. Und das ist schon. Ja, aber
Ja.
Sarah Wagenknecht und, also Sarah Wagenknecht kenne ich ja. Aber die Alice Schwarzer, ich habe mich mit der noch nie vorher befasst, muss ich sagen.
Ja.
Weiß nicht, aber ich glaube, du kannst da ein paar Sätze zu sagen, was
Ja,
das für eine
genau.
Persönlichkeit.
Ich wollte gerade eh vorschlagen, ob wir uns die Person dahinter noch
Ja,
anschauen
klar,
möchten.
definitiv.
Genau. Alice Schwarzer. Ja, es ist irgendwie auch ein komisches Duo, muss ich sagen. Also, wer ist Alice Schwarzer? Alice Schwarzer ist eine Journalistin und Frauenrechtlerin. Und die meisten werden sie vielleicht kennen oder in dem Zusammenhang mit ihr die Emma kennen. Das ist eine Frauenzeitschrift oder feministische Zeitschrift. Und Alice Schwarzer hat sich eben in der Vergangenheit sehr stark für Frauenrechte eingesetzt, hat sich zum Beispiel auch stark eingesetzt, den Paragraph 218, also abzuschaffen, also den Paragraph, der Abtreibung unter Strafe stellt, und hat zum Beispiel 1971 gab es eine Titelgeschichte im Stern mit über 370 Frauen, die alle gesagt haben, wir haben abgetrieben, und hat halt eben da so ein bisschen auch, ja, Tabuthemen eine Öffentlichkeit gegeben, sage ich mal. Und also man kann dahingehend schon sagen, dass sie in der Vergangenheit vieles geleistet hat. Also ich glaube, das kann man schon irgendwie zugestehen, aber gleichzeitig muss man halt auch sagen, dass sie, also ich würde sie nicht als Feministin bezeichnen, weil sie nicht meiner Definition vom Feminismus entspricht, aber Frauenrechtlerin eben deswegen, weil sie zum Beispiel auch ja, Transmenschen aus ihrem Feminismus ausschließt und ja eben sich für die Anerkennung von Transgender und transidenten Personen ausspricht. Und
Kannst du das vielleicht,
ja.
kannst du das vielleicht kurz, dass wir kurz da einen Ausflug machen? Was meinst du nicht, was meinst du damit, Transgender-Personen ausschließt aus der Debatte Feminismus? Gerade vielleicht für die, die sich nicht so intensiv mit
Ja.
der Feminismus, politischen Richtung
Ja.
befassen.
Also es gibt, ich fange ein bisschen anders an. Es gibt auch so ein bisschen Personen, die sagen zum Beispiel, Alice Schwarzer ist so dieses typische männerhassende Feministin. Und es gibt viele, die Männer hassen, nicht alle. Oder vielleicht nicht unbedingt hassen, aber naja, sie nicht so gerne mögen, sagen wir es vielleicht so. Und so ein bisschen das Übel von allem irgendwie bei Männern sieht. Und also, es ist ich meine, in der Transdebatte geht es ja meistens zum Beispiel darum, dass Frauenrechtlerinnen sagen, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Transfrau haben, also jemanden, der quasi biologisch in einem Körper von einem Mann geboren wurde, und dann eben sagt, nee, ich identifiziere mich aber als Frau und auch egal in welchem Stadium der Transition steckt und zum Beispiel eine Frauentoilette benutzt, würde damit eben in den weiblichen Safe Space eindringen. Und dass Frauen sich zum Beispiel dann auf Frauentoiletten nicht mehr sicher fühlen könnten. Das ist eben so eine Ansicht, die zum Beispiel Alice Schwarzer vertritt oder eben ganz viele Leute, die eben dann transphob sind. Und das ist halt deswegen schwierig, weil Transpersonen ja nicht deswegen trans werden, damit sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf der Frauentoilette irgendwie Frauen ausspannen können. Also es gibt vielleicht Leute, die das machen, aber das ist halt wirklich eine extreme Randgruppe, sage ich jetzt mal. Aber ein normaler Transmensch denkt, glaube ich, darüber nicht nach, sondern geht in eine Toilette, um die Toilette zu benutzen, so.
Das
Und
erkennt.
also da werden halt eben einfach so Märchenerzählungen und Verschwörungserzählungen sich ausgedacht, warum Transmenschen jetzt halt irgendwie böse sind. Und dabei ist halt eben eigentlich oftmals das Problem, dass Transmenschen viel, viel mehr Diskriminierung erfahren. Und zum Beispiel ist bei Transmenschen auch dadurch das Suizidrisiko viel, viel höher, weil die halt, ne, einfach ist diese hohe Stigmatisierung in der Gesellschaft derzeit zumindest noch gibt. Und viele eben auch Angst haben, dass sie sich selber nicht ausleben können, nicht ihre wahre Identität nach außen zeigen können. Und natürlich helfen dann eben solche Geschichten mit, ah ja, alle Transfrauen sind halt irgendwie, also ich sage jetzt mal, ne, das bewusst eine diskriminierende Aussage, das ist nicht meine eigene Meinung. Transfrauen sind halt einfach Männer im Kostüm, die halt Frauen was Böses wollen. Das sind so Aussagen, die von Frauen wie Alice Schwarzer kommen.
Okay, also es erkennt den Transmenschen eigentlich so ein bisschen ihre Überzeugung oder ihr Empfinden selbst halt ab. Wenn man das
Ja,
kann,
also
könnte man so sagen, oder?
genau, es gibt halt auch viele, die sagen, ja, trans sein, das ist irgendwie eine Krankheit, eine psychische Krankheit, die Leute müssen behandelt werden. Oder wahrscheinlich gibt es auch viele, die sagen, ja, keine Ahnung, der hatte halt eine schwere Kindheit, wurde vielleicht misshandelt und hat deswegen diese Vorstellung, keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, was die alle denken. Wie gesagt, das ist ja nicht meine Glaubenssätze. Aber also was man eben festhalten kann, ist, dass sie einfach viele transphobe und diskriminierende Aussagen selbst getätigt hat und in ihrem Magazin Emma. Wie gesagt, es gab zum Beispiel auch die große Berichterstattung zu den Kachelmann-Prozessen, wo es ja darum ging, dass Kachelmann vorgeworfen wurde, dass er seine Ex-Freundin vergewaltigt haben soll, wo sie darüber berichtet hat, über die Prozesse und halt von Anfang an voreingenommen war und ihn eigentlich vorverurteilt hat. Da wurde dann im Endeffekt ja, aus Mangel an Beweisen freigesprochen und hat dann natürlich auch viel prozessiert gegen die Bild und gegen Alice Schwarzer, weil das natürlich also sein öffentliches Image sehr geprägt hat, was sie halt geschrieben hat. Und man kann natürlich von den Vorwürfen halten, was man möchte, aber so eine Berichterstattung ist halt schwierig. Ja. Deswegen, also wie gesagt, es gibt einfach so verschiedene Sachen, die bei Alice Schwarzer dazu führen, dass sie eine umstrittene Persönlichkeit ist. Und also wie gesagt, die meisten Leute, so eben die in so feministischen Sphären unterwegs sind, sind halt eben gerade wegen ihren transfeindlichen Aussagen kein Fan von ihr. Wir könnten auch noch weitergehen und um das Thema Prostitution und Sexarbeit reden, aber das geht jetzt ein bisschen arg weit. Aber ich glaube, für die meisten ist die Trans-Debatte, sage ich mal, ein bisschen greifbarer. Ja, also wie gesagt, das ist eigentlich so ein bisschen abschließend nochmal, das habe ich gerade eben schon gesagt, Adi Schwarzer als Frauenrechtlerin viel geleistet und viele wichtigen Themen in die Öffentlichkeit gebracht, aber ich glaube, sie hat so ein bisschen den Anschluss an den modernen Feminismus verpasst, meiner Meinung nach.
Okay. Ja, und die andere Persönlichkeit, Sarah Wagenknecht, wenn man da mal drauf schaut, die ist 1969 geboren und eigentlich schon, also seit ich politisch denken kann, politisch aktiv. Also Parteikarriere hat sie seit 1991 in der damaligen PDS und jetzt dann in der Linkspartei auch. Und seit eigentlich 2004, muss man mal schauen, also seit 2004 ist sie Abgeordnete, war auch mal im Europaparlament und hat ja jetzt vor kurzem, jetzt direkt nach der Demo bekannt gegeben, dass sie nicht mehr bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten möchte. Zumindest in der
Okay.
Linkspartei. Außer es ergäbe sich etwas politisch Neues. Und das ist ja
Ja.
ein Punkt, was ich eigentlich noch sagen wollte, auch Bezug auf die Demo. Also, ich möchte eins klarstellen, aber ich glaube, das kannst du definitiv unterschreiben. Egal, was für eine Thematik und egal, wie sehr man überzeugt davon ist, dass man jetzt aufstehen muss und demonstrieren muss und dagegen was tun muss, gegen eine bestimmte Thematik. Ich marschiere niemals mit Rechtsextremen und Rechten. Niemals. Kein Ziel der Welt
Ja.
kann so wichtig sein, dass ich diese Grundüberzeugung über Bord werfe. Und
Ja, ich würde sogar noch einen Schritt mehr gehen und sagen, man redet mit den Leuten auch nicht und man bietet ihnen keine Plattform.
die Demo hat bewiesen, so dass alle, be also, weiß nicht, wenn man sich das anguckt und auch die Berichterstattung drüber, wie viele Russlandfahnen zu sehen waren, wie viele Rechtsextreme zu sehen waren, wie viele AfD-Abgeordnete dort waren, wie viele auch dieses Manifest unterschrieben haben und man. Wir hatten es letzte Folge drüber, nee, wir hatten es nicht drüber, wir hatten es mal ein Telefonat drüber bei der CDU, dass wir kritisieren, dass gerade im Osten die CDU die Brandmauer nach rechts nicht so wirklich aufrechterhält.
Ja.
Und in dem Bezug kann man es auch sagen, dass das absichtlich in Kauf genommen wird oder wissentlich in Kauf genommen wird, dass Rechtsextreme das auch als Plattform nutzen. Finde ich furchtbar. Und ich kann nicht verstehen, dass jemand, der, ich habe es gesagt, in der PDS war, links war, also eher linke Politik macht, das einfach ignoriert.
Ja, also ich meine, bei Bei Sarah Wagenknecht muss man leider auch sagen, da muss man das Hufeisen irgendwie rausholen. Es gab auch so eine komische Aussage von dem Video, was ich vorhin gesagt hatte von der Heute-Show, wo irgendwie auch Alice Schwarze das Hufeisen rausgeholt hat. Ich weiß nicht, müssen wir die Hufeisentheorie
Ich glaube,
erklären?
man müsste es kurz sagen. Also runtergebrochen ist es im Prinzip so, dass gerade auch Konservative und Kräfte aus der Mitte, aber eher die Konservativen, sagen, dass Rechtsextremismus die eine Hufseite praktisch, müsst ihr euch vorstellen, Hufeisen, der Rechtsextremismus auf der einen Seite genauso schlimm ist wie das Linksextremismus auf der anderen Seite. Dass man beide extremistische politische Richtungen von der Gefährlichkeit auf eine Ebene stellt. Aber die Theorie ist schon verworfen. Eigentlich.
Ja, aber es gibt ja immer noch genug Leute, die das eben rausholen und ja, also ich weiß nicht, da gab es auch so komische Aussagen, irgendwie so Links- und Rechtsspaltung überwinden und dann denke ich mir so, ich glaube, keiner findet Krieg von uns gut, egal ob rechts oder links, aber wie gesagt, ich meine, das weiß ich jetzt nicht, ob das eine bessere Lösung ist, was ihr jetzt hier angeblich präsentiert. Und ich glaube auch nicht, dass das die Rechts- und Linksspaltung überwindet, weil ich möchte nicht mit den Rechten zu tun haben. Und ja, haben wir gerade schon festgestellt, wir marschieren nicht mit denen, wir reden nicht mit denen und wir bieten denen keine Plattform. Also ja, ich weiß nicht, wer wissentlich als Parteimitglied der Linken auf eine Demo geht, wo AfD-Leute sind.
Schwierig.
Schwierig, ja.
Und an der Stelle möchte ich einfach, vielleicht hört ja Frau Wagenknecht diesen Podcast. Ich glaube es fast nicht. Aber an der Stelle möchte ich einfach nur Geschichte, das ist mein Thema, auf den Versuch in der Weimarer Republik hinweisen. Als man geglaubt hat, wenn man Hitler zum Reichskanzler ernennt, hat man seine Bewegung und die NSDAP unter Kontrolle. De facto war es dann so, wie wir alle wissen. Das war nicht der Fall. So ein großer Irrtum, der sehr viel Leid gebracht hat. Also, liebe Grüße an Frau Wagenknecht und Alice Schwarzer. Vielleicht bei der Organisation der nächsten Demo da mal drüber nachdenken.
Ich hab mal noch eine Frage, weil es gab ja auch so ein bisschen, wie kann ich das nennen, Verwirrung über die teilnehmenden Zahlen an der
Oh
Demo.
ja.
Jetzt bist du ja ein bisschen da mehr Experte als ich, sage ich mal. Du warst ja auch schon öfter bei Demos quasi dabei. Wie kommt es zustande, dass so unterschiedliche Zahlen als immer kursieren? Gibt es verschiedene Zählweisen oder ist es mehr so ein bisschen PR, dass natürlich die Veranstalter versuchen, sich in der Öffentlichkeit als möglichst große Demo darzustellen? Oder wie kommt es zustande, die verschiedenen Zahlen?
Also, man muss ja also allein an der, an wie die Zahlen beschrieben werden. Also offiziell von Versammlungsbehörde oder von der Polizei, die Polizei spricht ja immer von rund so und so viel Personen. Also das rund, wer sich noch an seine Schulzeit Mathe erinnern kann, deutet ja schon mal darauf hin, dass es auf jeden Fall entweder also gerundet ist oder geschätzt. Also meinen Kenntnissen nach. Und meine Situation wird es meistens geschätzt. Also es wird versucht zu zählen, aber man muss sich ja vorstellen, selbst also an der Demo waren es offiziell, also laut Polizei, 13.000. Also 13.000 Menschen zu zählen, dass man sagen kann, das ist definitiv, also das geht ja nur mit Sperren und Zugängen und dann mit, ich weiß nicht, kennt ihr die Clipser vielleicht beim Schwimmbad, wo der Bademeister es draufdrückt, damit er weiß, wie viel er so. Deswegen, das wird grob ermittelt, grob geschätzt, grob gezählt. So. Da ja der Staat, also das unterstelle ich zumindest mal, der Staat, beziehungsweise das setze ich jetzt einfach voraus, der Staat manipuliert die Zahlen ja nicht, weil er kann ja das weder als PR nutzen oder sonst was. Also das ist für den Staat als Institution eine Versammlung von vielen. Und bei den Veranstaltern würde ich aber eher in Richtung PR gehen. Deswegen werden es automatisch die Zahlen von Veranstalterinnen und Veranstalter immer höher als die offiziellen Zahlen. Aber das bei dieser Demo in Berlin von Frau Wagenknecht und Alice Schwarzer, das war ja sehr interessant, wie da, welche Zahlen da plötzlich um die Ohren geflogen sind. Waren Das hat ein bisschen so an die Berichterstattung von Trump über seine eigene Amtseinführung erinnert, muss ich sagen. Vielleicht sind dir die zwei Bilder noch im Gedächtnis. Das habe ich in
Ja,
dem Moment dann denken
ja.
müssen, als ich das gelesen habe.
Ja.
Jetzt habe ich aber tatsächlich.
Ich
Also, ja, nee, du.
ja. Ich weiß leider nicht mehr die genauen Zahlen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie irgendwie sehr weit auseinander gingen, irgendwie. Ja, also ich glaube, das ist dieses Bild von der Amtseinführung ein ganz guter Vergleich.
Ja, jetzt habe ich noch eine moralische Frage zum Schluss, die ich mir schon seit, weiß nicht, ob man es moralische Frage nennen kann. Ich betitel es jetzt einfach mal so, die ich mir jetzt seit dem Konflikt in der Ukraine stelle. Und zwar die Frage, wenn das hier passieren würde. Also nehmen wir wieder meine Beispielerzählung von vorne, wenn von ganz am Anfang, wenn Deutschland eine kriegerische Auseinandersetzung hätte, wir würden überfallen werden und jemand würde versuchen, unsere Souveränität zu verletzen. Würdest du gehen oder würdest du bleiben und kämpfen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich habe sie für mich bis heute noch nicht beantwortet.
Ich würde gehen. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist auch ein bisschen, ne, du, vielleicht bist du ja auch durch deinen Job ein bisschen in einer anderen Situation so. Du bist ja quasi durch deinen Job schon im Dienste für die Bundesrepublik. Bei mir ist es natürlich komplett anders, zumindest berufsmäßig. Aber zum Beispiel auch sowas wie, ich hätte mir nie vorstellen können, also ne, bei der Bundeswehr Dienst zu machen, also wenn es die Wehrpflicht zum Beispiel noch gäbe, das hätte ich nie gemacht. Deswegen wäre, glaube ich, tatsächlich für mich so der Abschied schon das Naheliegendste quasi.
Ja, also ich, wie gesagt.
Ja. Aber ich glaube, das ist, aber ja, aber ich, also ich glaube, das ist natürlich schon immer schwierig, ne, weil natürlich auch viele von den Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, ich meine, das waren ja auch, das waren ja nicht Leute, die gerne ihre Heimat verlassen haben. Das ist ja, ne, so Leute, die schon auch hoffen, dass sie irgendwann wieder zurück können. Das ist ja in den meisten, bei Kriegsgeflüchteten ist ja meistens die Hoffnung so, okay, vielleicht kann ich irgendwann wieder zurück, wenn Frieden dort ist. Also man hinterlässt ja nie gern sein ganzes Hab und Gut dort. Und also da finde ich das auch echt ziemlich schäbig, was da manche Leute für ihre populistischen Zwecke da irgendwie für Behauptungen aufstellen.
Ja, definitiv.
Das noch als Nebensatz. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es nie eine einfache Entscheidung zu sagen, ich lasse jetzt alles liegen und gehe in ein komplett anderes Land, wo ich vielleicht auch nicht die Sprache kenne. Und auch, ne, ich meine, wir waren ja in Deutschland auch erst gar nicht mit den ganzen Ressourcen darauf vorbereitet, dass so viele Leute kamen. Das musste ja wirklich sehr schnell aus dem Boden gestampft werden. Und das war auch am Anfang, glaube ich, ziemlich chaotisch. Ich meine, jetzt ist es inzwischen ein bisschen besser. Aber das war ja auch noch mal was natürlich noch mal mehr zu der Unsicherheit beigetragen hat. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, keine Situation, in die man gerne reingeht.
Ja,
Ja.
also ich muss sagen, ich habe die Frage für mich nicht beantwortet und ich glaube, ich werde sie auch nicht beantworten können. Es ist, also ich verurteile weder jemanden, also darum geht es auch bei mir, also diese Frage, die sich da in mir stellt, darum geht es auch gar nicht zu verurteilen. Also ich zolle beiden Entscheidungen Mut, also es ist mutig zu gehen, wie du sagst, ein anderes Land, dort Hilfe zu suchen. Und es ist genauso mutig zu bleiben. Und ich für mich
Ja.
persönlich wüsste nicht, was ich in der Situation tun würde. Trotz meines Jobs, trotz
Ja.
meiner Verpflichtungen, meines Eides. Ich wüsste es nicht. Und an euch da
Ja.
draußen, Mich würde interessieren, also ihr müsst die Frage nicht beantworten, aber mich würde interessieren, wie ihr über die Frage denkt. Das heißt, wenn euch das auch noch beschäftigt, dann schreibt uns gerne, schickt Sprachnachrichten oder wie auch immer. Wir melden uns und würde mich sehr interessieren, wie ihr die Frage für euch da draußen beantworten würdet, beziehungsweise wie, was da für Gedanken euch in den Kopf kommen.
Ja, auf jeden
Ja,
Fall.
dann sind wir auch schon am Ende. Und ich möchte eigentlich
Ja.
nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir schicken, ich glaube, da spreche ich auch für dich, gedanklich ganz viel Kraft an die Menschen in der Ukraine und die Menschen in allen Krisen und Kriegsgebieten, die, die im Krieg leben, dass bald Frieden sein wird und die in Krisen und oder von Katastrophen heimgesucht wurden oder werden, dass wieder bessere Tage kommen und ihr da gesund rauskommt alle. Ja, das ist so mein Abschlusswunsch.
Ja. Slava Ukraini.
Es lebe die Ukraine. Dann macht's gut. Bis demnächst.
Tschüss.